Dann ist der ganz, aber extra, hat er mich dabei so angeguckt, wie er ganz langsam zum Auto gegangen ist. Was er nicht wusste, ich habe mittlerweile, weil ja die Telefonnummer drauf stand, schon mal der Firma angerufen.
Ah, nee.
Und er, ja, genau. Und dann hat er eine nette Dame da, die war total perplex. Ja, ich wollte nur sagen, ey, ich wollte nur, dass ihr keine Sorgen habt und so. Was? Ja, der Mitarbeiter von dem Fahrzeug, GM, mehr sage ich jetzt nicht, von der Firma, ne? Falls der
hast du nicht gemacht?
Ja, doch. Pass auf.
Ja, aber bei Tatort, das ist sakrosant, finde ich fast. Das ist ja wie, als würdest du sagen,
die Quote ist ja trotzdem
wir können uns
gut,
nur 10 Minuten Tagesschau leisten. Ja, also
die Keinratgeber sind sogar, ich meine, weißt du, Eskapismus haben wir jetzt gelernt. Wir haben,
ja,
ne, was hast du mich eben gefragt, was ich nicht kenne, was schon fast eine Unverschämtheit war. Und jetzt habe ich aber auch mal was beitragen
Ken
können.
Ken Burns. Und das sind so diese Dinge, wo man aber trotzdem merkt, in all der Trauer, wir gehören zusammen. Und das wird bei Sutherland Till I Die so fantastisch aufgearbeitet in 8 oder 9 Folgen.
Wir haben auch Bud Spencer und Terence Hill alle Filme da geguckt. 4 Fäuste gegen Rio.
Mhm.
Ne? Oder
aber fandest du nicht die Effekte Irrsinn, also seiner Zeit, als du das gesehen hast? Also jetzt, wenn man es heute sieht, denkt man, okay, die Animation war...
Gehe ich denn wirklich ins Kino und setze mich dahin, weil ich mir die Effekte angucken will oder will ich irgendwas erfahren?
Oh,
ja, pass auf, jetzt kommt's. Mein Handy denkt, ich bin Dennis O'Shea.
Die Keinratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.
Yes, ist das Englisch? Für ja?
Du siehst ein bisschen gestresst aus, um ehrlich zu sein.
Ja, weil ich habe gerade gemerkt, ich habe einen Pickel. Weißt du, ich bin eben losgefahren zu Hause.
Der ist es nicht.
Nee, pass auf, aber ich bin zu Hause losgefahren. Da war der noch nicht da. Das heißt...
Echt?
Ja, ich konnte ja jetzt nicht mit dem Roller. Wir sind ja hier in Düsseldorf. Erstmal einen wunderschönen guten Tag.
Wächst dir Ärger direkt aus dem Gesicht raus, oder wie?
Wahrscheinlich, keine Ahnung. So, also, aber ich bin ein Einhorn, was aber den Pickel, also das Horn an der falschen Stelle hat.
Der sitzt an der Jawline. Hier.
Alter, das tut voll weh.
Weißt du, das ist die Jawline.
Das ist die Jawline.
Die Jawline. Das ist ganz, Jawline, ganz wichtig. Es gibt mittlerweile Leute, die extra, es gibt Kaugummis, die du kaufen kannst, die extra scheiße schmecken, aber sehr hart im Biss sind, womit du deine Jawline trainierst. Also hier unten so eine Kante zu haben, ist anscheinend einem Schönheitsideal entsprechend. Also deswegen ist der Pickel eigentlich eine malerische Unterstützung für deine Jawline.
Das heißt also, wenn man hier in Düsseldorf zum Onkel Doktor geht, zur Bausanierung, Face-Bausanierung, dann kriegst du demnächst einfach nicht mehr eine Spritze ins Gesicht gejagt, sondern kriegst einen Jawline.
Vielleicht war es auch so, weil du als Kölner nach Düsseldorf gefahren bist und dann wächst dir das. Also vielleicht sollte man methodisch darauf achten, dass das immer wieder vielleicht passiert.
Nee, weil ich bin ja absolut nicht so ein Typ. Ich habe ja das nie verstanden, diese ganze Beef zwischen Köln und Düsseldorf sind 2 wunderschöne Städte, auch sehr unterschiedlich, aber gut. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich stelle mir gerade vor, wie bei den ganzen Schönheit-Dogs hier auf der, hier beim Aquarium, wie heißt das nochmal? Hier, Düsseldorfer Zoo.
Königsallee.
Die Königsallee, da wo die ganzen Kugelfisch-Ladies rumlaufen.
Kugelfisch-Ladies.
Dass die dann so einen Kaugummi-Automaten haben. Dann im Wartezimmer, wo du da aber nicht 20 Cent reinschmeißt, sondern wo du deine Karte durchziehen musst mit 2000 Euro, wo du dann so ein Kaugummi raushörst, damit die Jawline.
Keine Ahnung, aber ich habe dir das wirklich erklären lassen. Ja,
ja, weil du es auch machen möchtest?
Nein, du, ich ehrlich gesagt. Also ich saß mal beim Frühstück vor einer Samstagssendung und mein Sohn sagte zu mir, Papa, lass da in der Mitte mal wieder Haare wachsen. Das sieht echt besser aus. Ich so, Alter.
Wenn er das jetzt in der Sauna gesagt hat.
Der ist enterbt. Das ist, ach so. Nee.
Und er hat den Hintern gemeint.
Nein, ehrlich gesagt, seit ich Mitte 20 bin, ich kann mir gar keine Eitelkeiten leisten. Also ich weiß, bist du ein eitler Mensch eigentlich?
Ich glaube, wir sind alle eitel, auf gewisse Art und Weise. Auch ein Heavy Metaler ist eitel, weil es muss das spezielle T-Shirt von der und der Band sein und die Haare müssen besonders fettig sein, weil sie gegen das System sind. Also
eine komplette Entgrenzung bin ich auch nicht für, wenn es so Richtung Bauarbeiter-Dekolleté geht. Hast du das immer mit den Hosen und dem Gürtel im Griff und so?
Nein, oder? Überhaupt nicht. Ich bin ja dafür, dass es schwangeren Hosen geben muss für Jungs. So Highway-Hosen für uns.
Ja.
Weil das, ey, vor allen Dingen, ich hab, also, weil, wenn, so, ich mal, die, wenn ich mal
mit so.
So
einem Bund, der dann irgendwie bis zu den Brustwarzen sitzt.
Ich habe eine Zeit lang mal so Trockenlegung gemacht in so einer Firma und da war Bauarbeiter Dekolleté normal, weil du warst ja mal die ganze Zeit auf den Knien. Du hast halt die Hohlkehle ausgegraben und dann hast du so Deitermann-Zeug drauf.
Die Hohlkehle?
Ja, das ist beim Haus unten, also wenn es unten ist, extra nochmal so ein kleiner Absatz. Also also alle Handwerker sagen, was erzählt er von der Kacke da? Ich sage es aber, erkläre es jetzt mal kurz. Das ist unten nochmal so ein kleiner Absatz und im Erdreich von der Mauer. So, und da, wenn du das, weißt du, wenn du so in den 80ern, Anfang 80er Jahre Häuser hast oder so, und die keinen Sperrschutz unten reingemacht hatten, ja. Das heißt, dass die Feuchtigkeit nicht in die Mauer von unten ziehen kann.
Das kenne ich.
So, und ich war in so einer Firma, mit einem Kumpel zusammen, haben wir das gemacht, wir haben mit einer Säge das aufgesägt und das dann wieder nachträglich reingemacht, damit die Mauer trocken wird. Und von außen machst du so einen Schutz.
Das ist die echte Schweinearbeit.
Das war eine Schweinearbeit auch und das war auch sauteuer für die Leute und dann wollte ich nur sagen, hatte ich immer Bauarbeiter-Ticket und das ist total lustig, wenn du dann abends, wenn einer sagt, und boah, ich habe Sonnenbrand, ja, ich auch, aber nur diesen Streifen, genau. Und dann, wo der Hintern anfängt, das ist einfach so ein Riesenrot, ich sah aus wie Kit von Knight Rider. Kit, ja. Da vorne dieses rote Ding,
so, hattest du.
Hatte ich halt hinten, ja. Das war wirklich
aber übel. Du hast im Knien gearbeitet dann die ganze Zeit.
Und
dann,
ja klar,
und dann
du bist am Buddeln.
Vorgebeugt, am Buddeln und genau. Dann das T-Shirt
immer
hoch.
So, ja.
Und du bist froh um eigentlich die Luft, die dann da...
Richtig, ins
Zentrum kommt.
Ich wollte jetzt alles so Sachen wie Glocken und Gehänge nicht sagen, weil man das sowas nicht sagt, aber da war es sehr frisch, weil dadurch ein gewisser Durchzug kam. Aber und auch das Problem Sumpfarsch war auch nicht so gesehen.
Was, gibt's einen Sumpfarsch?
So, ja.
Kennt ihr, Moment, du nickst ja.
Ja, na klar, Sumpfarsch, also wer kennt den Sumpfarsch nicht? Du bist kein Sumpfarsch.
Was ist dein Sumpfarsch?
Hey, wenn man die Sommersitzheizung anhat.
Ach so, weil das alles anfängt, ach, das ganze Milieu fängt an, so genau. Zu einem Feuchtgebiet zu werden. Oder?
Richtig.
Deswegen Sumpf. Jungs, wie krank seid ihr denn, ey?
Ja, und irgendwann juckt es doch, ist doch klar.
Mich juckt.
Ja. Richtig, so.
Ach so, wie kommen wir denn jetzt eigentlich da drauf? Wir kamen da drauf, über deinen Pickel am Kinn. So.
Genau, weil der ist, ich sag dir, wo der gewachsen ist. Ich habe ein Erlebnis gehabt an der Tankstelle. Jetzt muss ich hier drücken, weil es mir nervt. Ich hatte ein Erlebnis an der Tankstelle. So, ich komme an die Tankstelle und ich dachte schon, Jungs, wir sind schon spät dran. Ich brauche nach Düsseldorf mindestens 50, 60 Minuten, weil die Autobahn wie immer dicht. Ja, ich erzähle jetzt ein bisschen schneller, weil sonst wird es eine halbe Stunde. So, ich komme an die Tankstelle an und bei uns an der Tankstelle ist es so, du hast halt, weil ich einen Bus habe, ich kann wirklich dann auch immer nur an die Tankstelle gehen, wo die Zapfsäule direkt dann da dran ist. Ich kann das nicht drumherum führen oder.
Weil der einfach zu groß ist, der Bus.
So sieht's aus. Du musst da mit dem Bus, das ist auch so blöd gemacht, so an der Fahrertür und so weiter. So. Das ist
ein deutsches Produkt.
Ein deutsches Produkt, natürlich.
Ja.
Seit jeher wird das so, seit 1812 damals. Ja. Es gibt auch Höhenmalereien, wo das auch schon beschrieben ist. So, pass auf. Ich komme dann an und da war vor mir ein Fahrzeug, ein Servicefahrzeug, stand dann schon drüber. Der fuhr vor mir auf die Tankstelle und das ist an die Tanksäule rangefahren.
Wie ein Servicefahrzeug.
Irgendwie von so einer Firma, pass auf.
Ja.
Und ich sehe, der steigt nicht aus zum Tanken. Ich muss aber an die Zapfsäule.
Und du hast
war erstmal am Sortieren.
Und so.
Dann steigt dann ein Typ aus mit Arbeitshose und Dings, aber so typisch Servicehose in Arbeitsklamotten von der Firma, ne, mit einem guten Hoodie, Dings, steigt aus, wie alt war der? 12, ich sag jetzt mal, ne? Aber tätowiert wie ein 80-jähriger Knacki. Mhm. Stieg aus, ganz langsam, genüsslich ist er zur Tankstelle gegangen, hat aber gar nicht getankt, hat aber die Zapfsäule besetzt. Und ich schon so, ich sag, kann jetzt nicht wahr sein. Dann sehe ich den, wie der sich die Zeitungen anguckt.
Also geht da,
in die Zeitung, der guckt sich erstmal die Zeitungen an. Und ich dachte so, hör mal, ich muss tanken. Und dann bin ich ausgestiegen, ich sag, Chef, tut mir leid, wenn ich dich störe, aber ich würde gern tanken. Ja, ich komme jetzt und so, ich komme jetzt. Okay, alles klar. Dann hat er sich noch beraten lassen bei den Dingern. Ich habe beinahe in das Lenkrad reingebissen. Dann ist der ganz, aber extra, hat er mich dabei so angeguckt, wie er ganz langsam zum Auto gegangen ist. Was er nicht wusste, ich habe mittlerweile, weil ja die Telefonnummer drauf stand, schon mal der Firma angerufen.
Ah, nee.
Und dann hat er eine nette Dame da, die war total perplex. Ja, ich wollte nur sagen, ey, ich wollte nur, dass ihr keine Sorgen habt und so. Was? Ja, der Mitarbeiter von dem Fahrzeug, GM, mehr sage ich jetzt nicht, von der Firma, ne? Falls der
hast du nicht gemacht.
Ja, doch, pass auf. Nein, ich schwöre es euch. Warte. Die so, wie, was wir uns Sorgen machen? Ich sag, der gilt ja wahrscheinlich als verschollen, oder? Und dann habe ich dir das beschrieben. Der steht hier vor mir und ich schwöre es ihnen, 5 Minuten sitzt er drin, jetzt guckt er sich die Zeitungen an, jetzt sagt er zu mir, ich soll langsam machen. Und so, ich sag, nur, falls der verschollen, ich mach mir ja Sorgen um
du
den jungen Mann.
Du denunzierst den aber auch, den
das
jungen Mann.
Das ist mir so von scheißegal, weil der mich extra verarscht hat. Wenn er mich nicht, pass auf. Mann, ist das ein Buddy-Ding. Wenn ich sag, Junge, ich hab ein bisschen eilig. Der so, ja, ich komm jetzt. Der hat sich einen Spaß daraus gemacht. gemacht, extra langsam zu machen.
Ah ja,
ich stand
okay.
Da mit
dann
dem
hast
Bus.
Du gesagt, jetzt fick ich dich.
Und ich, wieso? Ich habe mich ja nur, ich habe, warte mal, das habe ich ja, ich habe mir nur Sorgen gemacht.
Ja, und
so, genau. Pass auf, und dann sagt sie, ach so, ja, ist, ja, okay. Sag ich, ja, vielleicht, sag ich nur, falls der als verschollen gilt oder so, weil ich habe mir das Schauspiel jetzt 10 Minuten angeguckt. Ich mache mir nur Sorgen darum. Und dann ist der rein und meinst, und dann ist der ganz genüsst, hat mich dabei immer so angegrinst, hat ist eingestiegen, meinst du, er ist losgefahren?
Nein.
Und ich so, ich bin ganz ruhig geblieben, weil irgendwann musste er mal rumfahren, weil er ist irgendwann ans Handy gegangen. Mhm. Vielleicht war es die Firma, die ihm einen Anschluss gegeben hat. Ich weiß
dann ist er abgefahren.
Dann ist er abgefahren und hat nochmal böse geguckt.
Martin, aber du warst nicht viel zu spät. Aber so beginnt ja der Stress. Und heute war es mal so, nein, dass dein Leben sehr sortiert da lag. Du warst eigentlich rechtzeitig prepared. Alles war okay. Zu Hause bei den Kleptnos war alles in Ordnung. Du hättest pünktlich da sein können, aber kamst ja gar nicht pünktlich zu Hause weg, weil, Mario, dann ich bin jetzt losgefahren. Das ist ja wie so, tut mir jetzt schon leid, dass ich zu spät bin. Und der Grund, warum du zu spät wegkamst, du hast es mir kurz skizziert, war der, dass du...
Ich musste noch mal auf jemanden warten, ja, der eigentlich auch zu spät war. Mario kennt mich ja, ist für mich voll unangenehm, wenn ich zu spät komme. Und ich bin ja nur 5 Minuten zu spät gekommen.
Ja, eben.
Und das habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Ich fahre halt immer pünktlich los. Aber meistens ist so, dass man ja auf andere warten muss. Also wenn zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn Handwerker sagen, wir sind so hier pünktlich 8:30 da. Dann sage ich, ja, warte mal, pass auf. Okay, dann ich fahre noch zur Kita, ich muss noch ein Ding. Okay, und dann sehe ich mich auf dem Lastenfahrrad durch den Regen Vollgas geben, damit ich auch pünktlich da bin.
Ja, klar.
Der war nicht da, der Handwerker. Und ich so, gucke mal aus dem Fenster wie eine Mutti, die wartet, dass der Sohn endlich von der langen Heimreise nach Hause kommt. Wie so ein Hund habe ich da an einem Fenster gestanden und es war im Regen. Ich dachte, vielleicht sitzen die im Auto und wollen nicht nass werden. Ich bin dann extra ausgestiegen durch den Regen, habe mir nochmal geguckt. Nee, sah aber kein Auto da. Um 9.15 Uhr habe ich dann irgendwann mit der Firma telefoniert. Was die nicht wissen, ist, dass ich den Chef kenne. Das ist ein Bekannter, das ist ein kölsches Original. Und wie redet ihr so? Und ich so, ja, Moment, warte ich auf einen von euren Leuten. Auf wen? Ja, auf den Sohn so. Wieso? Seit wann soll der da sein? Und das ist ein Familienbetrieb, ne? So, hörst du im Hintergrund? Und dann hörst du so ein Brüll. Oh, wie schaust du mal deine Fenster? Wartet, ob die Schatten. Dann hat er die Kreissäge rausgeholt.
Da hat er den, der bei dir hätte sein sollen.
Der
stand da noch.
Und hat Kaffee getrunken.
In einem kölschen Betrieb.
War vielleicht Kölner Betrieb. Ich, wie gesagt, ich werde keinen denunzieren. Und ich bin ja auch froh, dass sie da waren, weil sie haben den Termin dazwischen geschoben. Aber so, ich fand dieses Schauspiel und er so, ja, der ist gleich bei dir. Und ich weiß halt, ey, das ist am Arsch. Ich bin ja selber, wenn ich früher Service, ich habe ja früher in vielen Betrieben gearbeitet, unter anderem also auch als Radio-Fernsehtechniker. Und wenn die Leute dann, die sich extra freigenommen haben, gesagt, wann kommt denn der Fernseher? Ja, weißt du, bin ich selber ans Telefon gegangen. Ja, die Kollegen, die sind noch bei einem anderen Kunden. Und, ach, schwierig, sie wissen ja, Wechselstrom und Blasölz und bla bla. Und da ist dann noch, dann ist ja noch im 9. Etage und bla bla ab aufgelegt. Hör mal, Jupp, wir müssen mal losfahren langsam. Die Leute werden nervös.
Ja, aber mittlerweile ist das ja sehr transparent. Je nachdem, was du bestellst, siehst du ja, wo die Leute sind. Du kriegst ja da deine Map. Ne? Mir tun ja ehrlich gesagt diese Radler, die das Essen da in den Städten da verteilen,
das ist unfassbar.
Die tun mir fast leid, total. Weil die ja total, also die verdienen nicht viel, also sehr wenig, muss man sagen, haben einen super riskanten Job und sind noch mega transparent, weil man echt verfolgen kann, wo die gerade sind. Das ist irgendwie auf der einen Seite für den Konsumenten nett, weil man nutzt es ja und guckt, ah, okay, also habe ich ganz oft, wenn ich Sendung habe, dann bestelle ich was und dann sehe ich dann, ich habe ja 6 Stunden Sendung sonntags zum Beispiel und dann kommt irgendwann der Hunger und dann bestelle ich das und dann sehe ich, wann der dann irgendwo losradelt am Rudolfplatz, ah, in 10 Minuten kriege ich mein Essen. Auf der einen Seite ist das cool, auf der anderen Seite ist auch wieder scheiße, finde ich, für den Arbeitenden, weil der ist ja wirklich nur ein kleines Rädchen in diesem Getriebe.
Ja, und da fragt man sich, soll man das dann machen, soll man das dann nicht machen, aber andererseits, dann haben die vielleicht dann, aber sind die auf den Job vielleicht an. Ich lasse mir mal Getränke liefern. Ach. Und dann sagt er, nee, ist das gut, machen Sie das auf jeden Fall. Also das ist super, weil wir so haben wir Arbeit und ist immer
ja,
gut.
Ja, genau.
Und ich so,
ja.
Okay.
Ja. Ja. Naja, du, unser Thema heute.
Habe ich mich drauf gefreut.
Mein Vorschlag war Netflix und Co., die Top 5 der On-Demand-Sachen. Setzt voraus, dass man überhaupt On-Demand lebt, also das heißt so konsumiert. Ja, du bist ja... Total. Du bist ja Mann des linearen Fernsehens mit deinen Comedy-Sachen. Wenn du bei Raab, bei TV Total warst oder so, dann ist eher lineares Fernsehen dein Ding, oder nicht?
Beruflich gesehen, Ja, es ist ungefähr so, als wenn man gerade auf V12-Motoren setzt, ne? Also das, was Mobilität betrifft. Oder dass man sagt, hör mal, die Dampflok, die hat noch Zukunft. Mhm. Das ist eine Dampfmaschine. Aber es läuft aber immer parallel. Also wenn ich jetzt versuche, ich habe ja jetzt eine kleine Produktionsfirma und so weiter, aber dann, wenn du was pitcht, also das heißt, du sitzt bei einem Sender und Co. oder bei jetzt Netflix oder, dann du bietest halt allen was an, aber du merkst, dass das lineare Fernsehen auf jeden Fall schon mal jetzt rumgedreht hat. Du produzierst erstmal für die Mediathek und wenn es dann gut genug ist, wird es ins Fernsehen transportiert. Außer jetzt Tatort, der jetzt, glaube ich, zwei Stück werden jetzt eingestellt.
Komisches Signal, ne, oder?
Nee, die sagen ja, sie haben alle kein Geld.
Ja, aber bei Tatort, das ist sakrosant, finde ich fast. Das ist ja wie, als würdest du sagen,
die Quote ist ja trotzdem
wir können uns nur 10 Minuten Tagesschau leisten. Ja, also richtig. Was natürlich niemals passieren wird, ist ja klar. Ja.
Nee, eben, ich finde es auch das falsche Signal, aber sie werden ihre Gründe haben.
Ja.
Ich hätte aber gerne in dem Gespräch die Dame damals von RBB.
Hängende Gärten.
Die hat sich ja, glaube ich, ein Schloss bauen lassen auf einen Sender. Ja, genau.
Mhm. Ja. Ach ja, genau. Also wird für die Mediatheken wird produziert für On Demand und deswegen fand ich das ganz spannend, weil ich schon einige Sachen in den letzten Jahren hatte, wo ich dachte, boah, wie schön ist das denn? Dieser Moment, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, hast einen längeren Flug und hast was, wo du dich drüber freust und dann baff, haust du mal 8 Folgen hintereinander weg und denkst, boah, das war jetzt ein richtiges Erweckungserlebnis. Also da gab es schon tolle Momente. Und dann dachte ich mir, komm, lass uns doch mal unsere persönliche Top 5 da reinhauen. Würdest du 5 zusammenkriegen, die du on demand konsumiert hast?
Ich hatte Angst vor diesem Thema, weil ich glaube, man kann sich, man will ja immer cool sein, ne? Auch wir sind immer ganz ehrlich, wir wollen ja auch mal cool wirken. Wir wollen auch jünger sein, als wir eigentlich sind. Wir wollen auch immer das. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wenn du da nicht mitreden kannst, outest dich irgendwie, als ob du auf, weiß ich nicht, hinterm Mond lebst oder dass du einfach alt bist oder nicht gebildet. Oder ich meine, ich bin in diesem Bereich tätig und kenne mich da nicht wirklich aus. Weil ich bin ganz ehrlich, ich würde keine Top zusammenkriegen von irgendwelchen Netflix-Serien oder sowas.
Also wenn, Netflix und Co., ne? Netflix, so offen war das jetzt.
Ja, ich weiß, aber meistens ist es ja so, das ist ja für mich immer so der Cut. Ich spiele ja immer mit. Ich oute mich jetzt. Ich oute mich hier komplett.
Ja, wirklich?
Wenn Leute so zusammenstehen und dann gibt's ja ganz oft, ob das jetzt im Fernsehen ist oder ob das jetzt in Firmen sind, das kennen ja viele, dass sie Mittagspause machen und sagen, du hast du The Range of Burke and Brick gesehen? Ja, spielt da nicht der mit? Und der hat ja auch bei mit, du musst dir unbedingt Shrinken on the Runken angucken und ja, nee, wer ist das? Ja, musst du gucken. Das ist ein Schauspieler, der hat auch bei mitgemacht.
Aber du bist
und
doch Schauspieler, müsstest du dich dafür
theoretisch, interessieren? Theoretisch, um mich weiterzubilden, aber wenn, weißt du, mit amerikanischen Serien und so weiter, es ist ja auch nicht so, um es auch mal zu sagen, es ist ja nicht so, dass ich das nicht gerne würde, weil ich bin voll der Cineast, ich bin früher, ich war die Kategorie, wir erinnern uns, 80er, 90er, ich bin, wenn ich einen Film gut fand, habe ich mir den 4-mal im Kino angeguckt, dann habe ich Leute angesprochen und gesagt, hast du Bla gesehen, ich komme nochmal mit. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, ich habe so intellektuellen Filme wie Police Academy 1, habe ich mir 8-mal angeguckt, 8 Ausrufezeichen, Otto der Film, 10-mal.
Also Police Academy 1, ja. Das war doch, war das nicht mit Eddie Murphy?
Ja.
Und das, da habe ich geguckt, das Kino wirst du kennen. Das war damals auf der Hohe Straße.
Genau.
Und zwar, wie hieß das?
Passage 1.
Da habe ich das geguckt. Und ich habe mich größer gemacht. Der war ab 12. Und ich glaube, ich war 11. Und ich fühlte mich schon sehr illegal, als ich da im Kino saß.
Um dir das komplette Erlebnis mitzugeben, was hat man sich vorher geholt?
Also da war
Heiße Hexe hat man sich geholt. Das gab es nämlich einen Automaten bei denen.
Heiße Hexe?
Heiße Hexe, wo man sich irgendwie so eine gefüllte Tasche geholt hat, wo es außen um eiskalt war und innen drin hast du dir den Mund verbrannt.
Ja, ich war like ice in the sunshine. Like, das war,
ich kenne das Video noch auswendig, wo die
über die Welle springt und
ja, du meinst die Szene, ich meine, wo die Kinder den mit der Lupe jemanden anbrennen oder wo jemand, eine Lady, die sich sonnt, hinten aufmacht, den Bikini und sie ist dann so hoch.
Aber im Kino, ich habe mich auf diesen Spot immer gefreut.
Ich auch.
Ich fand den überragend. Wenn du ihn heute siehst, denkst du, ey, Alter, wie wenig war eigentlich los, dass wir das geil fanden.
Genau. Und pass auf, jetzt kommt's aber. Nach dem Song ging dieser
zu?
Lappen zu.
Und da wurde Eis verkauft.
So, und dann kam die Frau immer rein. 5 Minuten Eispause. Da war eine Holländerin. 5 Minuten Eispause.
Und dann gab's Dosen.
Ja, hier.
Eiskonfekt. Ich habe mal Eiskonfekt genommen.
Ich auch.
Was gab's noch?
Lakritzkinder gab's da auch. Lakritz, diese Lakritz Katzenohren.
Eis Eiskonfekt für 2 D-Mark.
Footloose haben wir da geguckt, mein Papa und ich. Was ist das doch für ein Driss? Was ist das für ein Scheiß? Und der hat mich aber zugestopft, weil ich konnte Süßigkeiten auf Maß essen und habe dort in Passagekino hab mich übergeben, das werde ich nie vergessen.
Das Passagekino, also das große, das Ding war cool. Eigentlich der Uferpalast, das war das große Kino in Köln, aber Passage.
Wir haben auch Bud Spencer und Terence Hill alle Filme da geguckt. 4 Fäuste gegen Rio. Mhm. Ne? Oder. Dann vor allem, wenn er den Parma hinter der. Wenn er oben auf dem Kopf gehauen hat.
Ja,
das oder wenn er geschlagen hat und die Knochen sind dabei gebrochen.
Aber das hat nur Bud Spencer gemacht, auf den Kopf gehauen mit der Faust.
Ja, ja. Immer nur.
Wir haben olympischer Schwimmer, Bud Spencer.
Genau, und Erfinder vor allen Dingen. Der ist Millionär geworden, weil der Erfinder war, mein Freund. Und der war Rechtsanwalt auch noch.
Nee, das wusste ich nicht. Ja,
der war Jurist.
Ehrlich?
Der war Top-Jurist.
Ach.
Komponist war er auch noch, ne?
Mario, ey. Genau. Ja, Terence Hill war ja auch Italiener oder ist Italiener.
Das ist sowieso eine Granate, der Typ.
Ne? Hätte ich im Leben nicht gedacht. Also ich dachte ja, Terence Hill muss ja Amerikaner sein, aber nee, auch Italiener.
Genau, aber der Name ist, der Produzent damals, als er gesagt hat, du machst jetzt hier mit dem Filme, die Story ist wohl dahinter, aber dein Name ist so scheiße, du musst irgendwie was Internationales kriegen, Terence Hill. Hm.
Wahnsinn.
Gut, ne?
Okay, also Netflix und Co. Ich werde dir 5 präsentieren.
Bitte, weil ich freue mich drauf, weil ich, ja, vielleicht ist es auch ein Tipp.
Ich würde mich und, an deiner Stelle auch freuen, weil vielleicht finde ich da das eine oder andere, wo ich denke, Martin, guck dir das mal an, das wird dir gut tun.
Nochmal.
Weil jetzt kennen wir uns mittlerweile ein bisschen.
Ich würde sehr, sehr gerne gucken.
Aber du hättest keine Zeit jetzt.
Ich habe halt, bei mir ist es so, wirklich, es ist so, ich bewundere euch alle, dass ihr das schafft, euch hinzusetzen und das zu gucken.
Mario, vielleicht sind wir einfach faul. Kann
und
das sein?
Ich schaffe es ja, ne? Nicht, was zu gucken. Wenn ich mal was gucke, meine Top 5, kann ich dir danach sagen.
Ja, wie sieht denn dein Müßiggang aus? Gibt es den? Der ist ja wichtig, ne? Also Müßiggang ist schon, er guckt mich an, als sei ich Satan irgendwie.
Nein, was hab
Müßiggang?
Ich gemacht? Das macht der Pickel.
Gibt es
der Pickel lässt mich wirklich nein, aussehen, gerade wie ein
Mutant. Ich hab was von Müßiggang gesagt. Einfach mal so einen Sonntag durchlaufen lassen und zu sagen, ich habe jetzt in der nächsten Stunde einfach mal nichts vor. Ich bin mir selbst genug. Ich setze mich mal hier hin und schaue mir die Versüzie an.
Ja, ich bin dann aber jemand zum Beispiel, weil ich habe dann auch eine ganz tolle Box mal geschenkt bekommen, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, weil ich liebe ja, ich finde ja Audio ganz toll. Mhm. Und aber weißt du, Batman Begins, dieser Anfang und ja. Dieser Sound dazu. Und dann denke ich mir so, boah, will ich mir lieber das Erlebnis oder will ich mich bei On the Round and the Corn in der neuen Serie von mit
ja, Moment.
Reinfuchsen und weil ich weiß, bin ja wie ein Junkie, dann will ich auch alle 8 Folgen gucken
ja.
Und dann fängt das große Problem an, ich habe die Zeit nicht, das komplett okay. Durchzugucken.
Weil mittlerweile,
und dann gucke, ja. Dann sehe ich mich und jetzt oute ich mich, dann gucke ich mal wieder, ich heirate eine Familie, Folge Schumanns Winterreise Teil 1.
Ach, das ist das Ding, das was ist du immer wieder...
Ich weiß nicht, wie oft ich den Teil 2 gesehen habe, warum. Die kriegen eine Hütte geschenkt und das ist mein großer Traum, eine Hütte in Österreich. Und ich träume davon, der Martin mit seinen 52 Jahren, dass er endlich diese verdammte Hütte in Österreich hat. Und ich komme um die Ecke und die Familie sagt, ja toll. Und ich sage, nein, komm, wir müssen erstmal sauber machen und so. Wo ist denn hier der Strom? Das ist mein Traum.
Ja, das wäre eine andere Seite, die du aufschlägst in deinem
beim
Leben.
Beim Beppi unten einkaufen gehe und meine Tochter sich
Martin,
verliebt in den
Beppi. Ja, Martin, das wäre ein neues Kapitel, was du aufschlägst.
Und davon träume ich.
Ja. Also ich komme jetzt hier zu meiner Top 5.
Bitte, ich bin sehr gespannt.
Also ich würde anfangen mit Sunderland Till I Die. Also
geil.
Kennst du?
Nein.
Ah, okay. Ich habe Dokumentation und Fiktionales genommen. Also man kann sowohl als auch, ne?
Ach so, ich bin dann auch vielleicht wieder drin, weil ich gucke natürlich in der Mediathek von der ARD oder ZDF mir sehr gerne Dokumentationen an.
Ja, also ich würde sagen, wir erweitern das Spektrum.
Geil.
Ja, weil mein erster Pick ist Sunderland Till I Die. Kann ich vielleicht kurz skizzieren?
Ja, ich höre zu.
Weil es gibt viele Sportdokumentationen. Drive to Survive ist eine ziemlich gute, finde ich, über die Formel 1.
Dankeschön, dann sind wir schon bei meinem Platz 2.
Okay, ist ja in Ordnung. Kannst ja auch erzählen, warum du das gut findest. Doch, ich meine, wir sollen ja schon, unsere Top 5 müssen wir irgendwie auch begründen. Wir hatten ja unsere Top 5 bei Musiken ja auch und das hat ja immer eine emotionale Komponente. Aber ich finde, bei Dokumentationen und Fiktionalem muss man so ein bisschen skizzieren, worum geht's da. Sunderland ist ein Ort südlich von Newcastle, Und es ist ein Arbeiterort an der Ostküste, Nordostküste von England. Und da gibt es diesen Verein Sunderland FC. Der wurde einmal FA Cup-Sieger in den 70er Jahren. Und seitdem haben die nichts mehr gewonnen. Seitdem ist im Prinzip ein Niedergang, der einhergeht natürlich auch mit dem Niedergang der Minen, der Arbeiterschaft in England. Und das ist, der Nordosten ist ja eher so ein Problembereich, der einen so ein bisschen ans Ruhrgebiet erinnert, wo aber viel Vitales auch ist, die Menschen nämlich. Und du hast diesen Verein, der mittlerweile im, und das ist total schön, es kommt immer wieder zu diesem Leuchtturm, der da steht, weil es ist eine Stadt am Meer und das Stadion heißt The Stadium of Light, das Stadion des Lichts in diesem sehr rostigen Sunderland, und die sind relativ erfolglos. Aber diese Dokumentation arbeitet sich ab am Verein, am Sportlichen, an Entscheidungen, Trainerentlassungen, Spieler, die kommen, eingewachsene Zehennägel, oh Mann, kann der beim nächsten Mal spielen und so. Diese Insights werden total geliefert, aber, und das macht's für mich magisch, in all diesen Träumen, die nicht erfüllt werden, werden auch die Geschichten von den Menschen erzählt. Ja, von dem Taxifahrer, der nicht mehr Geld hat, um zum Spiel zu gehen, aber die Übertragung natürlich dann im Radio hört und so über sein Leben erzählt. Und ich finde, das bringt mich zu dem, was ich an Fußball auch liebe. Es ist die Community, also zusammenzukommen. Wir reden jetzt hier in Düsseldorf heute, 3 Tage, nachdem Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga abgestiegen ist.
Katastrophe.
Katastrophe, was den Menschen wirklich wehtut. Und es gibt ja auch viele Düsseldorf-Fans, die Sportstadt Düsseldorf. Und das sind so diese Dinge, wo man aber trotzdem merkt, in all der Trauer, wir gehören zusammen. Und das wird bei Sunderland Till I Die so fantastisch aufgearbeitet in 8 oder 9 Folgen, mündet in der ersten Staffel, es gab insgesamt 3 Staffeln, die ersten 2, die haben mich also völlig geflasht, mündet in einem relativ bedeutungslosen Finale. Die haben ja, die Engländer haben ja sehr viele Cup-Wettbewerbe. Es gibt den FA Cup, der ist sehr wichtig, aber dann auch so regionale Pokalwettbewerbe, die dann am Ende zu einem großen Finale führen. Und dann stand der Sunderland FC im Finale und sie spielten in Wembley. Also dieses ganze, diese ganze Stadt macht sich auf den Weg durch England ins große London und feiert das natürlich voll ab, geht nach Wembley und in einem dramatischen Spiel verlieren sie natürlich in der letzten Sekunde. Und dann gibt's so diesen Schnitt auf die Frau, die man natürlich über die Staffel kennenlernte, die da mit ihrem Mann da ist und der hat auch nicht mehr alle Zähne im Mund, aber ein total positiver, netter Typ. Aber das Leben hat ihn so ein bisschen runtergearbeitet. Und sie hatten diese Hoffnung. Und die sagt nur, warum sind es immer wir, die verlieren? Und dann ist da so eine Pause und diese Verzweiflung ist natürlich auch Liebe zugleich. Und ich finde das so faszinierend, weil es genau das zum Ausdruck bringt, was ich an Fußball liebe, was ich wichtig finde. Und ich bin da natürlich hingefahren, nachdem ich das gesehen habe. Also ich habe mit meinen Kumpels Burkhard Hupe und Armin Lehmann, wir haben sehr viele Groundhopper-Touren gemacht. Bestimmt waren wir 15 Mal in England, haben alles angeguckt. Leeds ist noch auf dem Zettel, da will ich unbedingt hin.
Dann komme ich mit.
Ja,
Ich hoffe, dass ich mich einhacken darf.
Liverpool, Birmingham, Arsenal, das waren die teuersten Karten, die bekamen wir von so einem Concierge für ein unfassbares Geld, aber dann konnten wir uns ins alte Highbury setzen. Erzähle ich vielleicht mal irgendwann noch von unseren Groundhopper-Touren. Da haben wir uns gesagt, okay, wir müssen nach Middlesbrough, das ist eine furchtbar hässliche Stadt. Super, aber dann sind wir nach Sunderland und sind in dieses Stadium of Light gefahren und das war eine ganz tolle Reise. Ja, Sunderland Till I Die, mein lieber Martin, ist mein
erster. Ich habe einen Trailer dazu gesehen, deswegen steht auch ganz groß oben auf meiner Liste, weil ich, kennst du den Film Hooligans?
Nein.
Hört sich erstmal sehr negativ an, aber das ist ein ultra geiler Film, der diese verrufene, natürlich Hooligan-Szene nochmal so ein bisschen anders darstellt und so eine andere Art Faszination, ich bin da ja auch sehr fasziniert von, nochmal darstellt. Und das, ich sehe da sehr viele Parallelen von deinem Berichten über diesen Club. Genau, Elijah Woods spielt da mit, Frodo. Ne? Und ist wirklich so, weißt du, ich stehe natürlich auch so auch auf so Filme wie The Commitments und sowas, so England 80er sowas, ne? Oder wir hatten das letztens ja auch so. Aber guck mal, ich kann dazu da auch parallel dann auch dazu mein Vorschlag ist FC Hollywood. Ist eine Dokumentation beim ZDF über die Bayern in den 90er Jahren. Weißt du, wo sie das Finale verloren haben?
Der Scholli und der Olli und
so weiter. Und das finde ich Das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
Ja.
Ist halt auch von der Produktionsfirma da aus meiner Sicht auch mal anders umgesetzt worden. Und vor allem auch mit sehr vielen Original-Bildaufnahmen, weil es natürlich in den 90ern gab es RAN, das Ranissimo und sowas alles. Die haben eine ganz andere Art von Fußballberichterstattung gemacht, weil sie natürlich auch viel zu sehr in das Boulevard-Riske übergegangen sind. Mhm. Und Fußballer waren damals noch anders, die haben ihr Privatleben nicht so sehr geschützt.
Mhm.
Und dann ist natürlich Lothar Matthäus auch mit denen dann durch den Zoo gegangen und hat auch zu Hause noch gezeigt, der Katja Burkhardt, wie seine Unterhosen aussehen und so weiter. Und das wird halt auch so ein bisschen negativ auch mal gezeigt, also die Schattenseite, aber zum Beispiel auch die Scholl-Geschichte dazu, der gehypte junge Spieler, der aber sein Privatleben irgendwie in den Arsch gegangen ist und die ganze Boulevardpresse hat sich darauf gestürzt und so.
Ja, fand ich auch gut.
Und aber auch, und das ist mit meiner Lieblingsfolge, dieser Fight zwischen Klinsmann und
Trapattoni.
Ja, das auch. Klinsmann und Matthäus. Die beiden waren sich nämlich überhaupt nicht grün.
Mhm.
Und da wird das auch ein bisschen dargestellt und der Klinsmann erzählt halt auch nochmal seine Sicht darauf. Ja, das war schon Wahnsinn. Damals, wie wir damals, das war schon der Wahnsinn. So, und der Matthäus, der so ein bisschen, ja, in den 90ern war, glaube ich, noch anders drauf als heute. Und der aber auch selber ein bisschen drüber lachen kann. Der hat ja ein Buch rausgebracht, der hat diesen Skandalbuch rausgebracht, ein Tagebuch. Und dann Helmer erzählt dazu auch noch, ich finde es sehr unterhaltsam.
Super.
Weil das war so meine Zeit, wo ich natürlich auch immer Fußball geguckt habe und die Bayern, wie sie denn auch da, mit Ribbeck, so als Trainer, so.
Ja, das. Ich habe die auch sehr gern gesehen.
Das Ach, das kennst du die?
Ja,
kennst
die kenn ich, Hollywood? Die kenn ich, ja, nein, die, Entschuldigung, es gibt so Sachen, die ich gucken muss, ne, glaube ich. Gab jetzt auch von der ARD im letzten Jahr verschiedene so Kultvereine, die da beleuchtet wurden. Da fand ich nicht alles gut.
Nee,
ich auch nicht. Aber ich fand die von den Münchner Löwen ziemlich gut.
Genau.
Die fand ich nämlich auch mega, weil es einfach so eine Sozialstudie ist. Also du,
richtig.
Und du springst in diesen Wahnsinn. Ich glaube, es braucht immer so einen gewissen Wahnsinn und man fragt sich ja immer, was machst du hier eigentlich?
Mhm.
Und genau an dieser Stelle treffen sich aber die Menschen. Und das ist, glaube ich, Faszination Fußball, oder?
Ja, vor allem für mich faszinierend, als ein Mensch aus NRW, der natürlich diese ganzen Revierderbys mitkriegt, Schalke und Dortmund und so. Und dann bist du in einer Stadt, die ja eigentlich wirklich sehr clean ist. Ne?
Mhm.
Also wenn man in München. Also ich habe eine Zeit lang da auch mal gewohnt und ich habe mich da unfassbar sicher gefühlt, muss ich auch sagen. Ich bin da einmal abends durch die Gegend gegangen und nur zu Fuß und bin zweimal kontrolliert worden von der Polizei. Und die haben auch überhaupt keinen Spaß verstanden. Was machen Sie jetzt hier? Ich sage, ich gehe von einer Veranstaltung hier
Münchner
Filmspiele, ich gehe nur zu meinem Hotel. Ja, das ist aber doch ein langer Weg. Haben Sie Drogen genommen? Nein.
Nee, ehrlich?
Und, oh, das war Dings. Dann bin ich ein paar Meter weitergegangen. Ich dachte, Mensch, der war aber ernst jetzt gerade, weil ich bin ja immer ziemlich nett. Und ich hatte auch noch einen Anzug an und so. Dann bin ich weitergegangen und dann Polizei, und ich wusste schon, der bleibt stehen. Ja, guten Abend, grüß Gott, wo gehen wir denn hin? Ich so, ich habe den Kollegen von Ihnen gerade schon gesagt und dann musste ich wieder einen Ausweis zeigen und so. Also ist ja jetzt egal. Aber dann, wenn du es diesem Stadt kennenlernst und dazu den Martin Gruber, mit dem ich die Bergretter gedreht habe, und der ist in Giesing groß geworden.
Das ist der Arbeiter.
Genau, der Arbeiterviertel. Und da gibt es auch so ein paar Hochhaussiedlungen. Und ich komme ja auch so einer. Und dann kriegst du die andere Seite mal so gezeigt.
Genau.
Und das ist innerhalb dieser Stadt, ja, die Roten. Und da gibt es die Blauen. Und da versteht man auch halt keinen Spaß.
Nee.
Und so weiter. Und das finde ich halt total klasse, weil es zeigt eine Stadt nochmal ganz anders, die eigentlich eher diesen, wie Dennis aus Hürth sagt, Ete-Tapete-Anstrich hat. Deswegen tut mir jetzt zum Beispiel Fortuna Düsseldorf, ob ich jetzt eine Kölsche Jung bin oder nicht.
Nein, das tut mir
aber da weiß man halt einfach, da stehen halt auch die richtigen Jungs in der Kurve und leben diesen Verein seit Jahren und müssen halt auch immer damit leben, dass mit diesem Verein halt auch immer, wie auch ähnlich wie beim FC, ja, Champions League und dann machen wir Dings. Nee, dann Basis.
Das Tagesgeschäft ist ja, reden wir über Fortuna Düsseldorf, ich bin da wochenlang eigentlich verabredet gewesen mit dem jetzigen Architekten, der mir dann sagte, ja, lass uns mal zum Ende der Saison, wenn wir safe sind, reden, weil dann kann ich dir was über unsere Visionen erzählen und so. Und die waren ja in Gedanken schon, Mensch, beim Aufstieg, ne? Die haben ja ganz knapp die Relegation nicht gegen Bochum geschafft und die haben es alles so aufgesetzt, Fortuna für alle, dickes Stadion, wir wollen ein Big Player sein und da hoch und die erste Liga ist das formulierte Ziel gewesen. Und jetzt gehst du in die dritte Liga und das tut mir, weißt du, für wen mir es total leid tut. Du gehst ja über die Geschäftsstelle, wenn du da zu Presseterminen gehst.
Klar.
Da gehst du vorbei an Büros, die besetzt sind mit Leuten, die sich um Content kümmern, um keine Ahnung, Produktion, um alles Mögliche kümmern. Die Katten 60% der Stellen, das sind Leute, die wieder auf dem Arbeitsmarkt sind, weil die können die nicht bezahlen. Rein finanziell. Zweite Liga 18 Millionen Fernsehgeld. Dritte Liga 1,8 Millionen. Mhm. Das sind das für Bayern München ist das ein Witz. Aber ja, für einen Verein wie Fortuna Düsseldorf ist das existenziell. Und ja, das finde ich krass, ja. Also, dann haben wir schon drei Sportdokumentationen eigentlich in der Empfehlung, ne?
Absolut.
Mein nächster Pick ist eigentlich die Serie, mit der alles begann, so im Sinne von On Demand. Dieses Ding, wo du im Bett bist und dann steht da irgendwie fortsetzen und automatisch nach 5 Sekunden wird dann fortgesetzt. Und das habe ich komplett weggesuchtet. Und zwar zusammen.
Du meinst jetzt aber keine YouPorn-Serie.
Wenn es eine wäre, dann hätten die wirklich eine gute Ausdauer.
Keiner sieht jetzt, wie ihr beide mit dem Kopf schüttelt und so. Es tut mir leid, ich habe YouPorn gesagt.
Du hast mich.
Nein, es ist Donald Sutherland, der versucht sich jetzt, glaube ich, auch in der Musik mittlerweile.
Ja, stimmt.
Super Typ. Ich weiß nicht, ob die sich immer mit der Musik einen Gefallen tun, die Jungs, aber er macht es einfach in Living Your Dream.
So ne? Sieht's aus.
So ist es auch in Ordnung.
Warum?
Was soll ich denn noch eine Serie drehen? Ich habe doch alles schon gehabt. Ich will jetzt einfach mal Musik machen, on the road sein. Soll er machen. Aber ich finde 24, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Wird ja extrem viel darüber berichtet, steht ganz groß auf meinem Zettel. Ehrlich, ich schwör's dir.
Nicht alle sind gut, die werden hinten raus auch, ich glaube, es sind 8 oder 9 Staffeln. Ich finde die dritte, glaube ich, mit so einem ganz bekannten Shakespeare-Schauspieler, der den Präsidenten spielt. Die Welt ist in Gefahr, da gibt es diesen wahnsinnigen Präsidenten. Im Prinzip ist es Richard Nixon, aber in die heutige Zeit projiziert. Also so ein Typ auch am Wahnsinn geparkt, korrupt ohne Ende und wirklich durchtrieben, was Richard Nixon erwiesenermaßen war seiner Zeit als US-Präsident. Aber der Friedensbringer im Vietnamkrieg, ich komme später noch zu Vietnam, der wird da gespielt und diese Staffel habe ich so weggesuchtet und die Idee finde ich so geil. 24 ist ja nichts anderes als es ist nur ein Tag und jede Folge, es sind 24 Folgen, ist eine Stunde in Echtzeit in parallelen Szenen. Das ist Schauspieler für dich doch ein ziemlich radikaler Ansatz, oder nicht?
Absolut. Also
Storytelling ist ja wahnsinnig verdichtet.
Absolut. Ich meine, wenn du so, ich meine, das ist natürlich jetzt auf der anderen Seite auch ein schwieriges Thema, aber so wie Jerks damals, die hatten ja den Ansatz, die lassen ja einfach, die Schauspieler kriegen nur Szenen vorgesagt, so wie sie ungefähr laufen und die improvisieren. So, dann denkst du, boah, mein Gott, wenn ich da mal hätte mitspielen können oder sowas oder diesen Ansatz jetzt. Oder es gab auch mal Jackie Brown, kennst du den Film von Tarantino?
Nee.
Da wurde ja auch so ein bisschen so die Bubble von einem Tag erzählt, parallel von ein paar Leuten. Und das ist natürlich total super, wenn du einmal so in diesem Thema drin bist, dann brauchst du nicht Blende ab und es wird wieder hell und dann jenes und 2 Wochen später, sondern ich finde das... Da kriegst du halt auch mal mit, wenn jemand einfach ein Problem hat, er muss das bis zum Ende des Tages lösen, ansonsten hast du halt ein größeres Problem, dann ist da natürlich noch mal eine ganz andere Spannung drin.
Ich glaube, die Faszination für viele Leute ist die Länge auch. Also wahrscheinlich wirst du sagen, ja, aber eigentlich der Kinofilm, die 90 Minuten, das ist doch eigentlich die harte Währung.
Nee,
weil ich finde, man baut so eine Beziehung auf zu den Darstellern und das währt dann so lange.
Es kommt immer darauf an, wie es erzählt wird, weißt du.
Wenn
ein Film 3 Stunden dauert, ich weiß nicht, wie lange, sorry, dass ich wieder auf Krieg der Sterne komme, aber das sind ja ewige Schinken gewesen, aber für mich waren das 10 Minuten und ich habe mich wieder angestellt und bin in nochmal reingegangen, damals in die Passage, um es mir anzugucken. So, aber wenn ich dann ich bin ja mal gequält worden zu Herr der Ringe. Ich muss dazu sagen, sorry, ich weiß, alle werden mich jetzt hassen dafür, aber ich mag diesen ganzen Fantasy-Kram nicht.
Ich hasse dich auch dafür. Du magst nicht Herr der Ringe. Ich bin überhaupt nicht Mr. Fantasy, gar nicht. Aber
vielleicht war mein Problem, ich musste in einem Teil einsteigen, glaube ich, das war dann der zweite, dritte, keine Ahnung was. Ich saß in diesem Kino. Und ich dachte so, also da, jetzt reiten sie wieder. Jetzt kommen sie wieder ab Schloss. Jetzt labern sie wieder. Jetzt steigen sie wieder auf die Pferde. Sie reiten also zum nächsten Schloss. Jetzt labern sie wieder und Dings. Warum hat die eine Frau denn so eine Ohr? Warum hat die ein drittes Ohr? Okay, alles klar.
Fandest du nicht die Effekte Irrsinn? Also seiner Zeit, als du das gesehen hast? Also jetzt, wenn man es heute sieht, denkt man, okay, die Animation war...
Gehe ich denn wirklich ins Kino und setze mich dahin, weil ich mir die Effekte angucken will oder will ich irgendwas erfahren? Ich bin zu spät eingestiegen. Es war auch mit... Sorry, jetzt kommt der nächste Burner. Harry Potter. Hab ich konnte ich nie was mit anfangen. Jetzt, wo ich ein bisschen älter bin und dann mal aus Langeweile, als ich krank war, habe ich dann mal so den ersten Teil im Fernsehen geguckt und dachte mir, okay, ich kann es verstehen, weil da wird auch viel erzählt und du weißt auch, ey, das ist eine lange Geschichte und so. Und auch, war ja fantastisch und dann musste ich mir halt auch noch die anderen Teile angucken. Als Gesamtwerk, wenn ich mal die Zeit hätte, mir das Herr der Ringe anzugucken, nur wenn du als Comedian von immer wieder gequält worden bist mit diesen Herr der Ringe Sketchen. Weil
ja, okay.
Autoren, die hängen geblieben sind in den 90ern, schreiben dir ja immer noch Herr der Ringe, mein Schatz. Und du holst die 100. Parodie, musst du dir da angucken und das,
ja, okay. Mein Schatz. Das kann ich verstehen.
Dann kriegst du irgendwann diesen, kannst du das halt nicht mehr.
Aber es ist natürlich, ich glaube, es ist ein Literaturprofessor, der das geschrieben hat, da dieser Tolkien irgendwie in den 30er oder 40er Jahren. Das ist schon lange, 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 lange her. Und ehrlich gesagt, die Bücher habe ich so nicht gelesen. Ich habe aber das Hörspiel. Es gab so eine Produktion vom WDR, eine fantastische Produktion. Die habe ich seinerzeit im Urlaub in Schweden gehört und Campingurlaub gemacht und blickte dann nachts über echt den Fjord und hörte dann dieses fantastische Hörspiel.
Ja, gut.
Und das sind natürlich Bilder und Led Zeppelin, eine der größten Bands überhaupt, hat ja immer Bezug genommen auch auf Tolkien und auch diese ganzen Runen. Die haben ja die Bandmitglieder da diese Herr der Ringe Runen eigentlich als Symbole gehabt. Das kam dann bei mir woanders her und auf einmal saß ich da im Kino, ich weiß noch genau, die erste Folge sind ja die Gefährten und ich dachte nur, boah, dieser Jackson hieß der, ne, der Regisseur, der hat ja alles, was ich im Kopf hatte, hat er wirklich auf die Leinwand gebracht und so ist das, boah, wie geil ist das, das war so richtig so ein Cinderella-Moment, muss ich sagen. Und dann diese drei Folgen zu gucken, fand ich schon spektakulär. Ich fand es halt hart, dass man nur mal ein Jahr warten musste, bis zur Weihnachtszeit der nächste Teil rauskommt. Aber ich habe immer noch diese Extended Version auf DVD und ich gucke das mindestens mal einmal im Jahr, so an verregneten Novembertagen. Wenn ich mal nichts auf der Uhr habe, dann ist Herr der Ringe-Tag bei mir.
Dann ist bei mir meistens nackter Kanone-Tag oder... ja, ich bin halt primitiv.
Oder YouPorn. Ja?
Nee, das schon lange nicht mehr, weil... viel zu anstrengend.
Ich erspare dir Details.
Nee, ja. aber Dumm und Dümmer ist für mich ein Meilenstein der Fernsehunterhaltung.
Meilensteine?
Heißt ein Meilenstein.
Ach, warum?
Können wir lange drüber reden? Ich war mal um ein Mädel, von wann ist der Film? Ich glaube, der ist von 1997 oder 98. Mhm. Wir reden davon, dass es kein Internet gab und so. Und ein Mädel hatte mich zu einer Sneak Preview eingeladen. Mhm. Und ich bin eigentlich nur hingegangen, weil ich mach das nicht so gern, aber
sie
das
war,
Mädel war, ja, sei, war sehr nett. So, ne? Und man wusste ja nicht, was passiert. Und dann kommt Dumm und Dümmer. Und Jim Carrey kannte ich von Ace Ventura. Und ich habe mir fast in die Hose gepinkelt beim Lachen, weil da sind so viele gute Gags drin. Aus heutiger Sicht, ja? Vielleicht jetzt nicht mehr, aber zu der Zeit damals, wie der freigedreht, das war eine Extended Version, die wir da mal gezeigt bekommen haben. Und da sind halt Szenen drin, die man auch vorher nicht... Das hat mich halt einfach weggeflasht und deswegen war es ein Meilenstein, deswegen war so ein bisschen auch mein Humor danach, ich habe mich wiedergefunden. Ich habe gesagt, oh Gott, das war's bei mir eben, weißt du, ich saß nicht am Fjord und ich saß nicht in Schweden, sondern ich saß in der Hochhaussiedlung und im Kinderzimmer und musste mir das teilen. Ja. Und war das so ein Dumm und Dümmer, eine Erweiterung von dem so, ey Mann, es rafft endlich mal jemand meinen Humor, wie er da steht und die Toilette ausschüttet und sie, was machst du da? Ey, ich wasche mir die Haare. Diesen Witz mache ich bis heute noch, dass ich sage zu Leuten, sorry, ich muss gerade Haare waschen gehen, wenn ich pinkeln muss. Also das ist so, ich kann diesen Film halt mitsprechen, das ist halt auch
Dumm und Dümmer.
Makaber ist ja erst neben meinem Papa, der hat die letzten Atemzüge gemacht, nachts um zwei und ich habe mir auf meinem Handy Dumm und Dümmer angeguckt. Weil Dumm und Dümmer ist mein guter Freund, mit dem ich auch schwierige Situationen,
und der war
das macht mich jetzt wieder gerade zum Null-Intellektuellen und bla bla. Man müsste sagen, ich hab mir ein großes Buch mitgenommen. Nee, das war das Buch.
Da würde ich aber jetzt gar nicht so...
So, das ist so, bei mir ist es so...
Schnell drüber dieses, wegfahren, das ist ja schon spannend, was da mit einem passiert in so einem Moment.
Ja, das sind so, ne? Also mir hat noch mal so ein, boah, vor 15 Jahren mal ein PA-Berater, weil mit dem gesprochen, ja, sie müssen sich gute Antworten überlegen, weil sie, je nachdem, welchen Bereich sie sollen, sie sollten Dumm und Dümmer niemals erwähnen. Hä? Das macht sie richtig dumm. Und ich so, ja, aber wenn dieser Film mich doch damals, als in meiner damaligen Zeit, als Jurastudent, der gefangen in diesem Dings war und jetzt auch nur noch im Polohemd rumgelaufen ist, was ich heute noch mache, mich mich gedacht habe, so, boah, endlich, da hat jemand was auf die Leinwand gebastelt, auch bei, das würdest du in Deutschland niemals hinkriegen, weil die dich niemals so freilaufen lassen, wie die beiden Jungs da. Auch gerade Jim Carrey, der ja auch immer wieder, du musst dir die Story mal von Jim Carrey anhören, der immer als Idiot, aber der war genial. Ja, wie der Brüche gespielt hat, wie der einfach spielen kann. Das ist einfach ein unfassbar guter Typ.
Ja, sagen wir so, ich habe ja nicht wirklich Ahnung von Schauspielerei, aber ich glaube, er ist ein Genie.
Richtig, oder? Und das ist ja auch... Und
Jim Carrey, also das merkt man, dass der nochmal was anderes ist als andere, oder?
Richtig, aber das wird natürlich auch irgendwann zu deinem Problem, ne? Also du bist ja... Boah, also da müssten wir mal eine Sonderfolge drüber machen, aber ja.
Spannend. Jetzt mal ein ganz handfester Tipp, da müssen wir gar nicht groß drüber reden, aber finde ich ist toll. Ich glaube insgesamt in 3 Staffeln, ich glaube auch ZDF oder ARD Mediathek mittlerweile. Ich glaube, ich habe es bei Netflix geguckt, da war so eine Krimi-Reihe, skandinavische, Die Brücke. Mhm. Und das ist im Prinzip die Brücke zwischen Schweden und Dänemark, zwischen Malmö und Kopenhagen, zwei tolle Städte. Und Malmö eher so ein bisschen rusty und Kopenhagen, Hauptstadt von Dänemark. Und da ist eine Kommissarin aus Schweden, die aber dann natürlich einen Mordfall in Dänemark klären muss. Und man ist im Prinzip über diese Brücke, diese Nabelschnur zwischen Dänemark und Schweden, übrigens 2 Länder, die sich historisch so immer die Köpfe eingeschlagen haben. Aber jetzt sind sie mit dieser Brücke verbunden. Muss sie natürlich immer wieder mit dem dänischen Kollegen einen Grenzfall klären. Gab es, glaube ich, auch mal bei Der Pass, ist auch ganz gut. Finde ich sehr gut sogar. Aber Die Brücke ist so das Original. Oder das Ding, was ich da gesehen habe, kann ich nur empfehlen, weil diese Kommissarin, das ist irgendwie auch interessant, die ist autistisch und ein Kollege von ihr verliebt sich in sie und mit allem, was dazugehört. Und da sind natürlich Szenen, die dieses Thema Autismus zumindest auf eine Weise näher bringen, die du vielleicht gar nicht so kennst oder erwartest in so einem Kriminalfilm. Und er bringt halt super vieles zusammen und sie fährt, und das würde dich freuen, einen ganz alten Porsche. Und da gibt's so ganz viele Totalaufnahmen, wo über diese sehr, da fahre ich auch mal rüber, wenn ich mit dem Auto nach Schweden fahre, fahre ich über diese Brücke, die ist majestätisch riesig, da auf dem Öresundbelt, das ist also Wahnsinn.
Ich glaube, man kennt die aber auch.
Ja, die kennt man. Und dann fährt dieser Porsche da alleine natürlich morgens um 4 darüber und da sind Totalen, die werden dich glücklich machen. Kann ich dir nur empfehlen, wenn du mal so diese
Genre... Die Drehgenehmigung hätte ich gerne mal gesehen an der Stelle, weil in Köln, zum Beispiel, wenn du in Köln irgendwas drehen willst, du darfst niemals über irgendeine Brücke fahren.
Ehrlich?
Nein. Ich weiß, wir haben ein Video, sorry, wenn ich da mit der Story kurz dazwischen komme.
Ja, ist doch noch, das war auch schon der Tipp. Also,
Brings,
reicht mir auch.
Brings Video, das geilste Land. So, wir haben dieses Video, ist so illegal, das ist illegal.
Das geilste Land von der Welt,
das habe ich mit Brings zusammen gemacht, ja. Ne? Dennis, und ich habe dann Fahrzeuge besorgt, eine Vespa, ein Fahrrad und so weiter, und wir fahren die ganze Zeit wie so eine Gang durch die Gegend.
Ich habe das gesehen, das ist lustig.
Genau, und dann, weißt du, mit einer Drohne in Köln über eine Brücke zu fliegen, und dann haben wir den Jamba, der leider verstorben ist, und noch ein Security, der hat den ganzen Verkehr aufgehalten, also einfach mitten auf die Straße gestellt, und jeder, der aufgemuckt hat, halt die Schnauze. Und wir sind alleine über diese Brücke gefahren und die Drohne ist geflogen, Alter.
Halt die Schnauze.
So, ne? Ja. Und neben mir ein berühmter Sänger, dessen Namen ich hier nicht sagen will, Peter, ich kack mir gleich in den Boots, ich kack mir gleich in den Boots, So haben wir die ganze Zeit auch, wir sind einfach über die Ringe gefahren, und dann bleibt ein Gesetzeshüterfahrzeug neben uns stehen. Was machen Sie da? Und ein Bandmitglied gesagt, wir sind Brings, halt die Fresse.
Also war Guerilla-Production.
Es war total klasse. Und deswegen stelle ich mir vor, wie sie dann mit dem alten Porsche über die wichtigste Brücke, weil das ist ja eine super wichtige Verbindung, allein über die Brücke. Wie soll das sein? Die werden doch niemals in der Regel. Das ist mein Kopf. Ich denke an die Drehgenehmigung. Du sitzt in dem Film und du guckst dir den Film an und ich denke so, wie haben die das hingekommen mit der Drehgenehmigung? Außer, weißt du, bei Harry Potter zum Schluss, wie die Das ist okay, das ist ja viel FX und so, aber warte mal, wie kriegst du das, warum haben die da keinen Schatten drin?
So, ich packe jetzt meinen vorletzten Tipp direkt da dran, auch nur als Medienempfehlung habe ich nämlich letzte Woche geguckt, die 2. Staffel von Der Kastanienmann, dänische Krimiserie, sehr toll, im 2. Teil passiert aber etwas, ich will nicht zu viel spoilern, das man nicht erwartet, und es macht einen auch echt sehr traurig, weil es passiert eigentlich das, was nicht passieren darf, weil... Also mehr will ich gar nicht sagen. Finde ich ganz toll, weil natürlich die Ermittlerin und der Ermittler...
Du stehst also auf Krimis, merke ich auch.
Ich stehe auf Thriller-Krimis, ja. Stehe ich schon, also wenn die gut gemacht sind. So dieses Skandinavien-Ding, ich habe auch diese Mankell-Krimis alle gelesen. Henning Mankell war ja mal seinerzeit so ein Krimi-Autor aus Schweden. Der ist leider mittlerweile tot. Ganz toll, Kommissar Wallander, das war aus Südschweden einer, der im Prinzip immer nur verkatert und missgelaunt da durch die verregneten Niederungen der schwedischen Provinz fuhr, um irgendwelche grausamen Mordfälle zu klären. Ja, da bin ich schon irgendwie zu Hause, weil ich finde das immer, wenn die gut erzählt sind, sind es auch super Sozialstudien und ich finde die aus Skandinavien auch so ungeschönt oder so. Da wird nicht so viel rechts und links dran gebappt. Da ist immer Sozialkritik auch, ne? Da, Gesundheitspolitik ist immer ein großes Thema und so. Das finde ich immer spannend
eigentlich. Finde ich eine gute Beobachtung, weil mir geht es so, wenn ich mal deutsche oder weißt du, wenn ich diese Produktion mal im Fernsehen sehe, weil die habe ich mir zum Teil angeguckt, weil wir sie parodieren wollten. Und da ist mir das auch sofort aufgefallen. Beide versuchen, also hier so ZDF, Krimiserien und Skandinav, beide schroffe Landschaften, Wortkarg, Rollkragenpullover, es wird aus einem alten Volvo ausgestiegen. Es gibt ja auch deutsche Produktionen, die das so probieren. Aber da versucht der Deutsche immer noch mal einen draufzusetzen und da nuschelt der Hauptdarsteller mal wieder zum 10. Mal den Satz, den man nicht versteht. Und es kommt dann die ganz hagere und ich finde, in den ganzen skandinavischen Krimis ist so, die haben sich da keine Gedanken gemacht. Es ist immer 1:1. Du denkst, nee, da ist wirklich, die Frau kann wirklich mal so aussehen, wie sie da rumläuft. Es ist wirklich, und es muss nicht die 10. Tür noch geöffnet werden und da gab es nicht noch den Hintergrund und es gibt nicht die Rückblende, sondern es ist ganz, und deswegen ist es auch so erfolgreich.
Aber weißt du, das finde ich auch bei, das fällt mir auf, bei den Schweden, weil ich kenne das Land ja schon so ein bisschen, da wird sehr viel gesungen, wenn du da in Kirchengemeinden bist, die sind sehr, sehr musikalisch. Sie sind auch dadurch, dass die Filme nicht übersetzt werden, sehr gut im Englischen, weil sie alles im Original gucken.
Ja, wie die Holländer,
es gibt,
ne?
Es gibt eine andere kulturelle Szene da einfach. Es ist ein anderes Land als Deutschland. Deutschland ist ja nicht schlechter oder besser oder so. Mir fällt nur auf, die Schweden haben in der Geschichte relativ coole Musik gemacht. Da kommen, also ich meine, Roxette, das ist vielleicht so ein Missverständnis, ne? Oder Ace of Base, aber es sind auch die einzigen Ausrutscher, die mir einfallen. Sonst war
bei Roxette wäre ich vorsichtig, das sind schon Musiker gewesen.
Ja, total, ne? Nein, aber es ist jetzt nicht unbedingt...
Nein, das war, aber ich bitte dich, auf keinen Fall ist das meine Musik.
Nein. Ich glaube, da gibt es schon noch andere, Cardigans oder ABBA. ABBA wurde früher voll abgefeiert, ich meine, oder Mario? Die Produktionen, die sind ja zu den Beach Boys gefahren, um zu gucken, wie machen es die Beach Boys eigentlich. Und dann haben sie das übernommen und The Police war total begeistert in den Gründerjahren vom fetten Sound von ABBA. Und die haben sich gefragt, wie haben die das denn geschafft?
Die Doku braucht man sich zum Beispiel nicht so gerne. Ich gucke ja gerne Dokus. Und jetzt auch von Udo Lindenberg oder jetzt auch von Herbert Grönemeyer. Und dann gibt es auch eine von ABBA.
Die ist es nicht für dich.
Ich weiß nicht warum, weil also die Botschaft, die erste halbe Stunde geht es eigentlich nur darum, ja, keiner wollte uns. Keiner mochte uns, wir waren auch überall nicht angesagt, alle haben uns dann fertig gemacht, die Presse hat uns dann fertig gemacht. Ist auch eine super Information, ist auch gut, aber man möchte ein bisschen was von der Bandgeschichte. Ich habe gedacht, weißt du, wenn ich eine Doku sehe, ich möchte ein bisschen was, dass es auch ein bisschen deeper geht. Oder sie wollten es vielleicht nicht erzählen, aber es geht halt eigentlich nur darum, dass sie fertig gemacht worden sind. Und das ist auch ungerecht und das ist auch blöd, aber irgendwann habe ich dann mal geskippt, was man nicht machen sollte.
Nee, das sollte man nicht machen.
Und bei Grönemeyer, Dings, die finde ich auch super. Aber weißt du, was mich bei den Dokus immer stört, bei den deutschen Dokumentationen?
Nee.
Sorry, wenn ich da auch sehr kritisch bin. Du hast immer, und er mag nett sein, und du hast halt immer die deutschen Promis, die immer irgendwo sitzen und darüber erzählen, wie sie einen anderen Promi geil finden. Nichts gegen diese ganzen Freunde und Dings, weil sonst könnte man jetzt gegen mich schießen. Aber weißt du was, ich hätte ja lieber, gerade bei Herrn Grönemeyer, der aus dem Ruhrpott kommt, da hätte ich gerne die Erna aus Castrop-Rauxel, die da sitzt in Dings. Ja, ich bin ja mit der Jugend, bin ja mit dem groß geworden. Ne? Als ich in den 80er Jahren, hatte ich auch eine schwierige Zeit, wohl, dann hatte ich bla bla bla. Nein, ich muss eine Anke Engelke, die im Fernsehturm in Berlin sitzt. Und
da störe ich mich auch so ein bisschen dran.
Ja, was war lustig war, weil ich bin großer Fan von Anke Engelke, ole ole. Oder jetzt auch bei, und da ist natürlich ein Jens Josef Liefers natürlich wieder, der natürlich wieder darüber seine Meinung sagt, obwohl ich ihn sehr schätze. Aber die Fernsehmacher sagen, welchen Promi krieg hier, Dings, wir müssen noch, der ist tot, egal, grab ihn aus. So, also damit die ARD-Mediathek, die das Geld dafür gegeben hat, die 1,500 Millionen, sagen kann, ja, wir wollen natürlich auch dann sehen, dass wir so viel Geld ausgesehen gehen haben. Aber ich glaube, gerade bei so einem Typ wie Herbert Grönemeyer, den ich unfassbar schätze, auch als Mensch, obwohl ich ihn leider nicht persönlich kenne, dass du mit ihm einfach durch seine Gegend und dann hätte ich gerne mal den Platzwart gehört, da hätte ich gerne mal seinen Schuhkamerad gehört, dass der durch seine, das hätte mir gereicht.
Ich habe mal mit ihm telefoniert, nach dem Aufstieg von Bochum, die waren gerade 5 Minuten aufgestiegen und das war ein kurzes Telefonat, weil ich mit ihm geführt habe, 3-4 Minuten, aber ich habe gemerkt, also Fußball liebt er wirklich.
Ja,
also das wird ja klar in dieser Dokumentation, er sagt sich, okay, das ist ja jetzt schön, was ich hier mache, aber Fußball wäre es gewesen.
Richtig.
Das ist, ja, ich weiß hundertprozentig, was du meinst bei Dokumentation. Ich glaube, wir haben da irgendwie so feine Antennen, wo es wirklich historischer Stoff gut aufgearbeitet oder nicht. Ich finde, es gibt natürlich so viele wichtige Dokumentationen auch um die Weimarer Republik und den Tipping Point zur Machtergreifung. Auch aktuelle, total gut gemachte und wichtige Dokumentationen. Das ist ja auch das musst du auch Kindern und Jugendlichen zeigen. Du musst das immer wieder. Guck mal die Sonntagsumfragen an, wie viele Menschen in Deutschland eine Partei wählen, die, finde ich persönlich, nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, wählen würden. Wir sind in einer gefährlichen Stelle und da gibt es eine Verantwortung, solche Dokumentationen auch gut zu erzählen. Ich komme zu meinem absoluten Highlight, dass ich sage, okay, das war etwas, das war ein Gamechanger, was auch Dokumentationen angeht. Es gibt einen, Ken Burns heißt der, das ist ein Dokumentar, nicht Filmer, aber der macht Dokumentationen und hat verschiedene gemacht und die große von ihm ist die vom Vietnamkrieg. Ich glaube, 10 Teile, beginnend im Prinzip mit der französischen Okkupation von Vietnam und dann war das ja im Prinzip ein geopolitischer Riesenkonflikt zwischen, also im Prinzip eine Konsequenz des Kalten Krieges eigentlich.
Genau.
So, und das arbeitet der in, ich sag, 8, 9 oder 10 Teilen, ich weiß es gar nicht, auf eine so fantastische Art und Weise auf, was du eben sagst, nicht so, natürlich sind da die Soldaten von beiden Seiten drin und am Ende geht es auch, gibt es natürlich diese versöhnlichen Parts, wo die Amerikaner dann in der befriedeten Zeit die Vietnamesen besuchen und sie am Ende Brüder sind, aber dieser bestialische Kampf und wie viele Amerikaner auch darüber geschifft wurden gegen ihren Willen und die Picks, die wirklich total unfair waren, dass also die Quote farbigen Soldaten in den ersten Jahren viel höher war, weil die brauchten das Geld und sie wurden gepickt und dann gab es ja verschiedene Auswahlverfahren, wer denn da überhaupt hinfährt. Und in dieser Zeit auch dieses Land mit seinen Unruhen, ja, in Amerika, Wahlrecht für Schwarze, die Demokraten, die Parteitage abhielten, die völlig chaotisch waren. Also ein Land, das seine Mitte verloren hatte, was in einem völligen Chaos war. Das mündete ja dann auch in unter anderem Woodstock und diese ganze, weltweit war das ja ein Riesenthema und ein Brennpunkt vom Ganzen war irgendwie dieser Vietnam-Konflikt, aber wie der den aufgearbeitet hat, in all seinen Facetten, und jetzt komme ich wieder zu Richard Nixon, der im Prinzip diesen Krieg in Vietnam beendet hat oder das Ende eingeleitet hat, der auch seine guten Seiten hatte mit Besuchen in China oder in Russland. Das fand ich so faszinierend. Also das ist eine ganz tolle Dokumentation.
In Zeiten mit Trump sowieso schon mal irgendwie auch mal noch mal ein bisschen anders noch mal da. Also dass wenn Präsidenten irgendwie wie Nixon mit seiner Vergangenheit, die immer sehr negativ auch gesehen wird.
Zu Recht
natürlich. Aber wenn man jetzt, ich frage mich immer, was für Trump später mal für Dokumentationen kommen, was da noch rauskommt, was hinter den Kulissen abgelaufen ist.
Absolut.
Und dass das einfach so geduldet wird. Also dass ich meine, wir haben die Clinton-Affären und so und also jeder Präsident wurde ja versucht mit einer Affäre oder mit einem Skandal
auszugeben. Das ist ja immer Pillepalle,
dass
die solche weichen Seiten überhaupt anbieten. Das ist ja Wahnsinn, dass der Mensch so ist. Du musst es
menschlich
ja wissen.
Ist, ja.
Das ist das Menschliche bei diesen Lyndon B. Johnson, kennen die Deutschen kaum. Ganz wichtiger US-Präsident, der eigentlich totale Errungenschaften hatte, was seine Gesundheits- und Sozialpolitik betraf. Ja. Aber in Vietnam hat er sich komplett in die Scheiße geritten und ist eigentlich eine Fehlentscheidung an die nächste gereiht mit Militärberatern, McNamara, die einfach zum Beispiel Krieg sehr methodisch aufbereitet haben. Und es gab ja wirklich dann Kill Rates und dass man sagte, wie viele Vietnamesen werden pro US-Amerikaner in Napalm.
Genau, der hat das ja mit dem Napalm.
In Napalm, natürlich, Napalm Agent Orange, genau. Also Napalm-Bomben.
Ja.
Also ich kann es jetzt gar nicht alles so jetzt auf den Punkt bringen. Ich kann nur sagen, das finde ich, also wenn wir kriegerische Auseinandersetzungen sehen, aktuell erleben wir das im Iran und wenn du das so aufdröselst, wie viele Dimensionen hat eigentlich so ein Krieg, ne? Dann ist das von Ken Burns eine absolute Meisterleistung gewesen über 10 Teile. Ich habe die deutsche Version ist von Joachim Krohl gesprochen.
Boah.
Ja, toll.
Über den habe ich ja schon mal was gesagt, ne? Mhm. Das ist für mich so ein Schauspieler, den ich auch mal privat kennenlernen durfte. Der wieder diese andere, weißt du, das war
ein ganz nett, ganz entspannter, netter.
Nee, vor allen Dingen, der hat damals diese ganz schwierige Rolle gespielt, wo er so ein, ich glaube, ich will jetzt nicht so halb wissen, aber es glaube ich so eine Art, wirklich eine sehr schwere Rolle spielt, also so ein Kinderschänder und so. Und aber ich habe den am Abend vor seinen Dreharbeiten erlebt. Ganz normaler Typ und Dings und weißt du, ganz höflich und gibt, Lady steht auf, er steht auch auf, gibt, super höflich, auch im Umgang, der muss wohl am Set auch total gut sein, aber wenn der seine Arbeit macht, dann ist der fokussiert, ja. Aber danach geht er auch wieder in sein normales Leben zurück und muss eben nicht dieses, ich habe auch privat meine fetten Haare und also dieses, wo ich ja sowieso sehr
allergisch bin. Ich habe ihn letztens im Fußballmuseum getroffen, da habe ich diese Ausstellungseröffnung von Günter Netzer moderiert. Das war ein cooler Job. Also mit Günter Netzer auf der Bühne zu stehen und der fing dann, hat wirklich Tränen in den Augen gehabt, als er über seine Karriere sprach. Es war eine tolle Installation, die gibt's jetzt nicht mehr.
Habe ich einen Stippel drüber gesehen.
Ja, es war, ja. Aber dann war Joachim Krohl auch einer der geladenen Gäste und der ging dann weg und sah mich dann und es war total nett. Der kam nämlich zu mir, hey, ist doch super gelaufen. Aber total, weißt du, kennst ja die Leute, wo du denkst, ja, was du eben karikierst, ne?
Ja.
Die so sind oder wo du denkst, ja, komm, dann machen wir ein Bierchen auf, ist so in Ordnung. Was ist denn jetzt mit Dortmund? So.
Richtig.
Also ganz richtig. Down to earth. Aber der hat eben diese Dokumentation Vietnam gelesen, das ist mein absoluter Tipp in dieser Folge Netflix und Co. heute.
Ja, ich habe aber auch noch einen kleinen Tipp.
Hast du einen?
Ja, also was ich auch gerne gucke, ich wollte dir jetzt aufmerksam zuhören, ich habe immer Probleme mit den Titeln, aber das ist eine Bergretter-Dokumentation. Ich habe ja mal diese Serie gedreht als Schauspieler, Die Bergretter.
Die Bergretter.
Und bei mir ist tatsächlich so, jetzt oute ich mich auch mal, als Vorbereitung habe ich mir das immer angeschaut. Ich bin dann aber auch selber mal zu so einer Bergretterstation gegangen. Das wussten die aber nicht zu der in der Ramsau, sondern zu einer anderen und habe mich mal informiert. Die war noch total nett gewesen, weil ich unbedingt wissen wollte, was machen die denn da? Ob ich die mal ein bisschen begleiten kann und so weiter. Und seitdem bin ich immer, wenn es irgendwelche Dokumentationen gibt über Hubschrauber, Rettung, ADAC, ÖMTC und so, dann bin ich, das ist
ÖMTC?
So Österreicher. Es ist das ADAC von Österreich.
Ah, okay.
Die fliegen ja auch da durch die Gegend. Und ich habe halt so eine wahnsinnige Hochachtung vor diesen Hubschrauberpiloten, weil ich ja selber bis zu 40, 50 Mal mit dem Ding da mitgeflogen bin, rum um den Dachstein. Und das ist so, das ist wirklich auch das ist wirklich eine Kunst, das zu machen. Und wenn man sich diese Dokumentation anschaut, was die da leisten und diese schwierigen Entscheidungen auch manchmal zu treffen, die Bergung ist zu schwierig. Ich muss die Leute jetzt im Berg zurücklassen. Weil ich darf jetzt
die Entscheidung
meine Crew,
gibt es.
Ja, ich darf meine Crew hier nicht gefährden, also oder so. Aber und vor allen Dingen, weil die auch ihr Leben riskieren, auch die Bergretter selber, weil Leute ihre Freizeit ausüben. Ne? Also da sagen einfach auch so ein paar: Ich gehe jetzt hier mal auf den Berg rauf.
Gibt's da Statistiken?
Also ja, also letztendlich ist Bergsteigen auch erstmal zum großen Teil ein Privatvergnügen.
Mhm.
Ne? Und Wandern gehen ist ein Privatvergnügen. Und es gibt halt genug Leute, die sagen, ja, ich habe da hier Sandalen an und ich gehe jetzt mal Bergsteigen in Sandalen.
Mhm.
So. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, die Arbeit sich anzuschauen und zu sagen, das ist auch wirklich ein Risiko, was die Leute da fahren. Und die machen es aber ehrenamtlich zum Teil. Und haben auch selber Familie und dann wird die Familie interviewt und sagt, ja, wir hoffen halt immer, dass ihr zurückkommt, ja, dass ihr nicht abstürzt. Und wie geht ihr denn damit um, dass sie mal wieder jemanden aus dem Berg gekratzt haben, der sich überschätzt hat, wo einfach klar ist, da ist schlechtes Wetter und sie gehen trotzdem rein und so. Ja, das muss man natürlich ausblenden, aber da hat man schon mal Wut auch mal und so. Also das finde ich persönlich ist das, sich mal so eine Serie anzuschauen, wir sind ja auch leidenschaftliche Skifahrer, dass sie auch auf jeder Piste dann landen und jemanden, der mal meinte, er müsste einen neunten Trick probieren oder umgeheizt wird von jemand, der da rumheizt also das finde ich schon, das ist für mich so ein Leute bei der richtigen Arbeit zuzuschauen. Und dann denke ich mir, boah, was ich dann dagegen mache. Also da habe ich schon echt ein schlechtes Gewissen, dass ich auf die Bühne gehe und die Leute nur zum Lachen bringe.
Nee, nee, nee. Das so. Würde ich jetzt, das es braucht
ja, aber es gibt Menschen, die riskieren ihr Leben für andere, ne? Also das, da, das muss man halt auch mal so sehen. Und vor allen Dingen riskieren sie, weil andere ihre Freizeit ausüben. Ne? Und sich dann noch beschweren, so, das fand ich in dem einen, dass es geht über die Erzhamat zum Beispiel, sitzen da und es sind zwei Wanderer, die wirklich einfach idiotischerweise, die kamen aus, ist ja egal, wo die herkommen, aber es waren Tschechen jetzt, und die sind, sind im Berg gewesen und die haben sich darüber aufgeregt, dass sie jetzt so viel Geld zahlen müssten. Ja, wenn ihr keine Versicherung habt, dann haben wir jetzt gerade euer Leben gerettet und so. Ja, und dann waren wir noch am Dealen und am Handeln und
ehrlich?
So. Und die sind aber ganz ruhig geblieben, die Schweizer, wie sie halt so sind.
Ja.
Und ich denke so, boah, Leute, habt ihr den Schuss eigentlich? Die haben euer Leben gerade gerettet. Ja. Und die so, was kostet das jetzt? 3.500 Franken oder irgendwie, um was ging's das so? Ne? Also ich würde sagen, kann ich mal euren Abwasch mal schnell machen, weil ich euch so dankbar bin, sorry. Ja. Und die Leute sind so undankbar. Da sind wir bei unserem Lieblingsthema privat, was wir haben, dass nicht geschätzt werden, dass manche Leute nicht dankbar sind weißt du, auch für Feuerwehr oder Polizei und so. Das ist,
Undank könnte mal ein Thema sein.
Richtig.
Deswegen bin ich ja so froh, besprechen.
Deswegen aber bin ich ja so froh, dass es so Dokumentationen über die Polizei gibt oder über die Feuerwehr, die ja sehr erfolgreich sind.
Ja, da fragst du dich natürlich, was motiviert dich? Es wird sie motivieren, Menschen zu helfen. Und das ist ja ein Wert an und für sich, wie toll, dass es Menschen gibt, die das Leben noch von der Seite aus betrachten können.
Mich würde jetzt interessieren, ob dieser Ken Burns, ist das der Ken Burns-Effekt? Kennst du den, den ich nie ausgeschaltet bekommen habe, als ich die ersten Videos geschnitten habe? Das war dieser, kennst du diesen Effekt beim Videoschneiden? Gibt es diesen Ken Burns-Effekt? Rausblenden, reinblenden, raubnet, ist das gedrehte Rausblenden. Übereinanderblenden von den Ken Burns heißt der da.
Ehrlich?
Das ist nicht auch Ken Burns, dieses Überblenden.
Hör mal, das war.
Vielen Dank für die Tipps und ich bin jetzt noch abgefuckter.
Weil du das alles nicht gucken kannst.
Nein, doch, ich werde es mir auf jeden Fall angucken.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich mir die schwedischen Kommissare da so ein bisschen reingucke, weil ich bin ja doch ein großer Barnaby-Fan. Nein,
Quatsch. Ja, also
ich bin Rosenheim-Cops, jetzt sage ich es euch. Zum Einschlafen gucke ich entweder Ich heirate eine Familie oder Rosenheim-Cops. Das ist so
selbstgewählter Eskapismus.
Nein, das ist. Und es ist schön. Immer zur gleichen Zeit, ist dann mit einmal abends und Feierabend und dann gibt's noch eine Wurstsemmel und dann Dings. Es ist halt einfach, Staffel 13 kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich sehr gut, wo der andere dann seinen Job verliert.
Apropos Wurstsemmel, haben wir noch einen Gruß aus der Küche?
Du hast gerade gegoogelt wegen Ken Burns,
ne? Ja, ich habe gegoogelt.
Und?
Ja, du hast recht.
So, jetzt bin ich auch mal intellektuell.
Also, der Name stammt vom US-amerikanischen Dokumentarfilmer Ken Burns, haben wir ja gerade schon gehört. Er benutzte diese Technik des langsamen Schwenkens und Hineinzoomens oder Herauszoomens in seinen historischen Film intensiv und unbewegte Fotos quasi Leben einzuhauchen. Bekannt wurde der Begriff einem breiten Publikum, als Apple-Gründer Steve Jobs die Animationstechnik im Jahr 2003 für die Software iMovie übernahm. Und sie dann so offiziell nach dem Regisseur benannte. Das ist quasi.
Ken Burns-Effekt, hey.
Da will man, die Keinratgeber sind sogar, ich meine, weißt du, Eskapismus haben wir jetzt gelernt, wir haben, was hast du mich eben gefragt, was ich nicht kenne, was schon fast eine Unverschämtheit war. Und jetzt habe ich aber auch mal was beitragen können.
Ken Burns-Effekt. Hast du einen Gruß aus der Küche?
Ja, und zwar kommt der heute von der Katharina aus Münster. Und sie fragt nämlich, kennt ihr das auch? Als Kind waren die Sommerferien unendlich lang, aber heute ist schon wieder ein halbes Jahr rum, obwohl doch gestern erst Silvester war. Gibt's bei euch Momente, in denen sich Zeit für euch komplett anders anfühlt? Und wusstet ihr, unser Zeitgefühl funktioniert nicht wie eine Uhr, sondern eher wie ein Rückblickschnittplatz im Kopf. Je mehr neue Eindrücke, Abwechslungen und Erinnerungen entstehen, desto länger wirkt eine Zeitspanne rückblickend.
Das ist interessant. Die Relativität von Zeit.
Übrigens eine tolle Doku. Kennst du die Dokumentation Zeit? Die ist ein bisschen älter. Sorry, wenn ich da ganz kurz einhake. Anfang auch sehr, sehr gut. Nachher wird es ein bisschen, Aber da ist vor allen Dingen, er durchleuchtet dieses Ganze. Ey, ist das eigentlich immer so super, dass wir ein Smartphone haben, dass wir die E-Mails checken unterwegs zur Arbeit und so weiter. Mensch, dann, und die meisten sagen, ja, da habe ich doch Zeit gespart. Nee, du füllst nur die Zeit, die du früher eigentlich in der Bahn gesessen hättest, um dich zu entspannen, dass der heutige Arbeitnehmer, also der viel im Büros oder so zu tun hat, der arbeitet dreimal so viel wie der früher. weil es eine ganz klare Strukturierung gab. Es war auch ganz klar, wenn du zu Hause warst, bist du noch nicht erreichbar gewesen. So, außer man wurde es angerufen, aber es ist nicht passiert, weil dann hätte der Chef ja selber in der Firma sein müssen. Und heute ist es halt so, dass der große Stress ist, dass wir die Zeit zu sehr füllen mit ich kann nebenbei noch das erledigen, ich kann nebenbei noch das erledigen. Das haben wir aber auch im Privaten. Also wenn man jetzt zu Hause irgendwie die Spülmaschine einräumt, aber dann gleichzeitig auch googelt noch oder bei Amazon oder ChatGPT mittlerweile fragt, wie kann ich denn demnächst in da und da das und das machen?
Also ich finde das total spannend, was da aufgeworfen wurde, weil das ist ja immer die Frage, Zeit ist ja definitiv ein dehnbarer Begriff. Ich sitze an der Bushaltestelle und warte noch 4 Minuten und habe nichts zu tun und mein Handy ist vielleicht, Akku ist leer. Dann erscheint mir das ja wie eine Ewigkeit, weil nichts passiert und ich warte nur, bis endlich dieser Bus kommt. Und das ist ja eigentlich wie mit den Schulferien damals. Du hast in der Schule gesessen und dann ist dieser erste Ferientag und das ist ja, du hast wahnsinnig lange drauf gewartet. Dann ist dieser Moment da und dann erscheinen dir ja 6 Wochen frei zu haben, wie eine Ewigkeit, was ja auch so war. Und dieses Gefühl, das war doch ein wunderbares, ja. Also damals 6 Wochen war die ultimative Freiheit. Ich wäre gerne in Amerika groß geworden, zumindest in den Sommerferien, weil die 3 Monate frei hatten.
In Italien auch, ne?
Die Lehrer sind ja dann auch, die waren ja arbeitslos und mussten was anderes arbeiten, wurden 3 Monate nicht bezahlt und dann ging es wieder weiter mit Schule. Ja, ich glaube, was du eben ansprichst, das ist ein Problem, es kann zu einem Problem werden, glaube ich, dieser Information Overload. Es gibt auch so ein Buch von dem Jungen, der diese Bücher aß, immer mehr aß, weil, also konntest du, ne, der so viele Informationen sammelte und alles wusste und alle fanden ihn ganz toll und er war der beste Schüler und er konnte Bücher fressen und wusste aber auch, was drinsteht. Nur irgendwann war es so viel, dass alles durcheinander war in seinem Kopf und er völlig verloren war. Und Plot von dem Ganzen ist natürlich, hey, geh gut mit dir um und konsumiere nur so viel, wie auch ehrlich gesagt deine Gefühle verarbeiten können. Ich finde diese, also da sind wir schnell bei Instagram und ich weiß nicht was, bei diesem ganzen Snackable-Konsum, wie viel ich da in die Birne reinballer.
Nee, vor dem, wie viel Zeit man da in Anführungszeichen verliert.
Ja,
ne?
Habe ich letztens schnell auch. Ich habe letztens, ich irgendwie drin, auf einmal habe ich einmal länger geguckt, Aal frisst Fisch. Und auf einmal wird mir Aal frisst Fisch, wird auf einmal zu einer Lebenslinie von mir, weil ich 1000 Aale gesehen habe. Du wirst dir dann zugeworfen, weil anscheinend denken die, der Pistor steht auf Aale fressen Fischen, was überhaupt nicht so ist. Aber auf einmal bist du eine Stunde lang bei diesem Instagram drin und ich finde, du ballerst deine Birne zu und ich komme immer mehr zu dem Punkt, dass das für mich nicht gut ist.
Nein.
Weil und da bin ich wieder bei Müßiggang,
Martin. Nachts, ich komme ich war ja jetzt in Bremen. Und ich fahre ja immer nach Hause. Und dann liegst du halt erst um 3 Uhr im Bett.
Bei einem Auftritt in Bremen.
Beim Auftritt in Bremen. Und lieg im Bett und will dann nur selber gucken, ey, ist mein Video denn hochgeladen, weil ich hatte schlechtes Netz. Ja. Und um 5 Uhr lege ich das Handy weg. Weil es mich wieder gebannt hat. Und ich gesagt, weil ich das sonst nicht mache. Aber ein ganz interessantes Ding dazu, habe ich euch schon mal erzählt. Jetzt von wegen Überwachung, ne? Ich kriege bei Instagram den seltsamsten Kram angezeigt, obwohl es mich nicht interessiert. Mhm. Soldaten kommen nach Hause. Soldaten kommen nach Hause. Das heißt, du hast eine amerikanisch. Und so ein kleiner Junge, der salutiert vor seinem Vater und alle sind am Weinen. Und, weiß ich nicht, High School. And here's your dad. Und ich denke so, warum kriege ich das angezeigt? Dann, weil mich interessiert, ich bin ganz ehrlich, Fußball, Autos. Und Zeitgeschichte irgendwie, ne? Oder irgendwie Bauarbeiter Lifehack und sowas. Nein, ich kriege es immer wieder gezeigt. Ich kriege immer wieder Soldaten und so weiter. Auch bei ChatGPT. ChatGPT redet ganz komisch mit mir. Ich sag zu ChatGPT zum Beispiel an der Harley, bastel ich irgendwas rum und sag das ganz technisch. Ja, hier der Krümmer von der Blasüls, bla bla. Ey Mann, Bro, ist ja eigentlich, dann antwortet der so. Hey Bronbo, und dann kannst du die Räder wieder fliegen lassen, Alter.
Horror.
Yeah, pass auf, und jetzt kommt's. Mein Handy denkt, ich bin Dennis aus Hürth. Weil ich habe letztes Jahr 400 Videos gedreht. Und du kannst sagen, ich brauche im Schnitt zwischen 10 und 60 Versuchen, bis ein Video dann mal so ist, wie ich sage. Wie auch von der Zeit her, weil ich die alle improvisiere. Das Handy denkt, ich bin Dennis aus Hürth. Komplett. Also auch meine Werbung, die ich angezeigt bekomme, bei Bild oder bei Mopo oder bei selbst bei der Zeit, wenn ich Spiegel online lese oder sowas, die ist alles abgestimmt auf Dennis aus Hürth.
So spricht das Ding auch mit dir.
Ja, und deswegen redet ChatGPT auch so mit mir. Ich schwöre es euch, da wird dir wirklich, das ist schon krass, wie sehr das Ding dich abhört.
Ja. Irre.
Haben wir die Frage jetzt eigentlich beantwortet? Nee.
Ja, ne? Wir springen wieder aufs Pony, reiten los und sind nächste Woche wieder hier bei Die Kein Ratgeber. Tschüss, sagen der Martin.
Und wenn ihr Reaktionen habt, dann bitte an redaktion@diekeinratgeber.de.
Und gerne liken und super finden und wenn nicht, sagst du immer dann die Fresse halten, ne? Oder?
Genau. Ach so, Neuigkeiten live. Haltet euch schon mal einen Termin frei, und zwar im Dezember und nicht irgendwo. Andere Leute gehen nach Aspen. Es gibt wiedere Leute, die gehen nach Kitzbühel. Nein, wir gehen nach Winterberg, so wie es aussieht.
Winterberg?
Ja.
Im Hochsauerland?
Ja,
da genau. War ich ganz oft schon.
So wie es aussieht, 4. und 5. Ich glaube, am 5. mache ich dann da eine Live-Show, Dennis. Und am 4. wir lassen
4.
einfach...
4. Dezember diesen Jahres?
Diesen Jahres werden wir die Klamotten einen Tag früher aufsteigen. Dann werden wir zwei Stühle...
Die kein Ratgeber, wir zwei in Winterberg live. Oder was?
Entweder vor 10 Leuten oder vor 350.
Das ist ja eine Neuigkeit.
Ja, eben.
Also schreibt an redaktion@diekeinratgeber.de. Also,
Mario weiß es doch gar nicht.
Ja, ich auch nicht. Aber
ich habe dich doch gestern angerufen.
Ja.
Du hast Zeit.
Es ist, also das Ding hier, das, der Beweis ist nicht geskriptet.
So sieht absolut
gewogen.
Absolut.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Hast du überhaupt Zeit?
Die Keinratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.